Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Biathlon fasziniert ja immer mehr Menschen, vor allem vorm Fernseher. Wahrscheinlich wegen der Kombination aus Ausdauer und Kampf beim Skilanglauf und dieser absoluten Konzentration und Präzision beim Schießen. Die Weltklasse-Biathletin Clara Klug kann uns jetzt vielleicht erklären, wie diese Kombination eigentlich hinzubekommen ist. Frau Klug, da haben Sie jetzt, ich stelle mir mal vor, gerade so einen Anstieg geschafft, sind völlig außer Atem, das Herz wummert wie verrückt und dann nehmen Sie das Gewehr und müssen unbeweglich sein und eine ruhige Hand haben. Wie geht das?
Ja, ich glaube, mein Schießtrainer würde jetzt sagen, atmen ist da einfach das Geheimnis. Es geht darum, den Atem möglichst schnell zu beruhigen. Und da hat, glaube ich, jeder so seine ganz eigene Technik, wie das zu schaffen ist, den Puls runterzubringen. Es geht ja auch nicht darum, den Puls ganz in Ruhe zu bringen, sondern so ein gewisses Level zu haben, an dem man schießt. Jeder hat seinen perfekten Puls zum Schießen und um den herum irgendwo sollte man sich einpendeln, wenn man dann an der Matte ankommt und den ersten Schuss vor allem macht. Das ist eine totale Gefühlssache einfach.
Aber das heißt nicht, dass Sie die Luft anhalten oder so?
Nein, ganz im Gegenteil. Es geht darum, tief in den Bauch zu atmen, vorm Schießen und dann auch beim Schießen den Atemrhythmus, den man ständig übt, möglichst durchzuhalten und damit auch die Schüsse zu steuern.
Ach so, also richtig atmen, auch trainieren. Wenn man jetzt weiß, dass Sie nahezu vollständig erblindet sind, wie üben Sie denn diesen Wettkampf aus? Wie schießen Sie, wenn Sie nicht sehen können?
Ja, kurze Entwarnung, ganz ohne Munition. Wir schießen mit einem Lasergewehrsystem. Das Gewehr sieht aus in etwa wie ein Luftgewehr, ist so schwer wie ein Luftgewehr, ist allerdings rein lasergesteuert. Das heißt, die Zielscheibe ist auch eine elektronische Zielscheibe. Es gibt ein kleines Steuerelement neben dem Schießstand, wo sowohl Waffe als auch Zielscheibe angeschlossen sind und ein Kopfhörer. Der ist ganz wichtig, weil über diesen Kopfhörer gibt es Tonsignale, je nachdem, wo man hinzielt mit der Waffe. Also es werden nicht irgendwelche Tonsignale abgespielt, sondern ganz präzise dort, wo ich hinziele, dieses Tonsignal wird abgespielt. Das heißt, der äußerste Radius auf der Zielscheibe hat einen sehr tiefen Ton und das Zentrum einen sehr hohen. Und alle Mini-Abstände dazwischen haben quasi fortlaufend von tief nach hoch höhere Tonfrequenzen.
Ach so, und
dann gilt es, den höchsten Ton anzuvisieren und abzudrücken.
Den muss man doch erstmal aushalten, oder? So ein hoher Ton im Ohr ist ja auch nicht so angenehm. Schnell schießen.
Ja, ich finde den sehr angenehm mittlerweile, weil es natürlich, der ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich diesen Ton, diese Tonfrequenz tatsächlich auch bei elektronischen Geräten, die irgendwie fiepsen, höre ich genau, wenn das dieser Ton ist, weil man da so auf diesen Ton fixiert ist, den als perfekten Ton zu empfinden. Aber ja, es ist schon eher eine unangenehme Geschichte, diese Fiepstöne.
Aber jetzt muss man ja zur Schießscheibe erstmal hinkommen, also der Skilauf. Die Strecken sind ja durchaus kurvig durch den Wald, auf und ab. Wie machen Sie das?
Ja, Biathlon, Parabiathlon ist eine Teamsportart, anders als der olympische Biathlon. Wir sind immer in Zweierteams unterwegs in der Klasse der Sehbehinderten. In meinem Fall ist das der Martin Hertel. Wir starten als Team Klug-Hertel und sind von Start bis Ziel miteinander unterwegs im besten Fall. Der Martin läuft 2-3 Meter vor mir, ebenfalls auf Ski, hat einen Lautsprecher auf dem Rücken und ein Mikrofon, sodass ich seine Stimme verstärkt höre, damit er geradeaus reden kann und ich ihn hinten gut höre, weil er eben vor mir läuft. Und er gibt ein ständiges Tonsignal, das heißt, er sagt ständig hopp, hopp, hopp. Und ich laufe auf diese Tonquelle zu. Und dann gibt es sehr ausgeklügelte Kommandos, die wir uns im Laufe der Jahre erarbeitet haben für Kurven, für Anstiege, für Abfahrten, für Technikwechsel, dafür, was die Konkurrenz so macht. Allein an seiner Stimmfarbe höre ich, ob ich mal einen Gang zulegen sollte oder ob ich mir Zeit lassen kann. Er hat, um das besser einschätzen zu können, wie ich gerade drauf bin, die Pulsuhr am Arm mit meiner Pulsfrequenz. Das heißt, ich trage den Pulssensor und er sieht meine Herzfrequenz.
Also das heißt aber, Sie sind nicht jetzt durch irgendwie ein Seil oder sowas verbunden, irgendwie sowas?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Die einzige Situation, wo wir verbunden sind, ist in steilen Abfahrten. Da darf der Martin mir seinen Stock nach hinten reichen und ich fasse die Stockspitze. damit wir bei 50, 55 km/h bergab als Skizug, ja, das kriegt man in Abfahrten natürlich drauf.
Und dann ohne sich orientieren zu können, ohne sich mit den Augen orientieren zu können, sie orientieren sich ja eben am Laut. Das ist für mich als Sehende natürlich doch fast unvorstellbar, mit 50 ohne sehen zu können, den Berg hinunter zu rauschen.
Na, wer weiß, ob ich es mich trauen würde, wenn ich es sehen könnte.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, ja. Also ich wollte nämlich jetzt fragen, ob Sie Angst vor Kontrollverlust haben in so einem Moment, wo es dann so schnell geht. Das würde ich mir ja jetzt dann denken.
Oh ja, ich habe sehr oft Angst vor Kontrollverlust, dadurch, dass ich ja so oft darauf angewiesen bin, dass andere die Kontrolle für mich übernehmen, bin ich, glaube ich, auch ein, und wahrscheinlich auch einfach von der Persönlichkeit her, ein ziemlicher Kontrolljunkie, muss das natürlich immer wieder überkommen und muss dem Martin da so weit vertrauen, dass das funktioniert und muss darauf vertrauen, dass er mir vertraut, dass wir da auch runterkommen.
Ja, dass sie nicht in ihn reinfahren beispielsweise oder so, ne? Wenn man so nah beieinander ist.
Ja, oder ihn ausbremse oder mich ausbremse. Also der schwierigste Punkt ist diese Stockübergabe, weil er ist ja schon über die Kuppe und ich bin ja nach ihm über der Kuppe. Das heißt, im besten Fall muss ich erst seine Geschwindigkeit aufnehmen und dann den Stock bekommen.
Apropos Geschwindigkeit, also Sie sagen, es ist ein Teamsport, das heißt, beide müssen gleich gut sein.
Ich würde sagen, der Martin muss besser sein. Oder was heißt gleich gut? Im sportlichen Sinn muss der Martin besser sein, weil er muss ja noch die ganze Zeit reden. Versuchen Sie mal an Ihrer Leistungsgrenze noch komplett zu reden. Das funktioniert nicht. Und sich noch um jemanden zu kümmern. Also wer Biathlon kennt, weiß, dass die Leute im Ziel einfach nur noch am Boden liegen und nach Atem ringen. Und so geht es natürlich auch mir. Mhm. So, wenn der Martin jetzt an seinem Limit laufen würde, dann würde der mich überhaupt nirgendwo mehr hinführen. Demnach muss der Martin auf jeden Fall besser sein als ich.
Also Team Hertel klug, nochmal das zu sagen. Aber was ich noch gerade überlege, ich meine, wenn man Biathlon guckt, dann hört man immer, wie die Leute von überall her anfeuern oder was weiß ich, der Schnee macht Geräusche. Sie müssen diese Kommandos ja präzise hören können. Stören da nicht manchmal Nebengeräusche oder Jubel oder sowas?
Ja, mit Sicherheit. Also was sehr stört, ist, wenn es eisig ist und die Ski laut sind zum Beispiel, dann ist die Akustik ganz anders. Wenn es sehr windig ist, dann ist die Akustik anders. Und klar, wir haben jetzt im Parasport leider meistens nicht so wahnsinnig viele Zuschauer, Covid hin oder her. Aber wenn denn dann mal Zuschauer da sind, dann ist es im Zweifel schon problematisch, wenn die an den falschen Stellen stehen und schreien. So ist es mir in Pyeongchang ergangen. Da war ich völlig blau und bin kurz vorm Ziel mehr oder minder stehen geblieben, weil ich dachte, ich bin schon da. Es war Gegenwind, ich habe nichts gehört von Martin und ich habe ganz viel Zuschauer gehört, unter anderem meine Familie.
Und dann dachten Sie, ich bin da?
Ich dachte, ich bin da. Oder ich dachte gar nichts mehr, weil ich war wirklich völlig durch. Und da wurde sehenden AthletInnen sich an der Ziellinie ja visuell hinsaugen. Man sieht diese Linie und weiß, bis dahin muss ich. Ja. Das fehlt mir ja. Seitdem heißt es so lang weiterlaufen, bis mich irgendwer aufhält.
Weiterlaufen, bis mich irgendjemand aufhält. Ein wunderbarer Satz, sagt hier Parabiathletin Clara Klug, die sich zurzeit auf weitere Medaillen bei den Paralympischen Spielen in Peking vorbereitet. Ich habe vorhin gesagt, sie seien nahezu erblindet. Was heißt das eigentlich, Frau Klug?
Nahezu erblindet heißt, dass ich rechtlich schon seit ich ganz klein bin, komplett blind bin. Ich habe allerdings noch einen minimalen Sehrest, der mittlerweile zu nicht mehr wirklich viel ausreicht. Ich habe als kleines Kind noch ein bisschen mehr sehen können. Mein Gesichtsfeld ist aber eingeschränkt und es wird vor allem immer weiter eingeschränkt, soweit, dass ich mittlerweile auf dem rechten Auge noch so ein, ja, wahrscheinlich stecknagelkopfgroßes Loch irgendwo habe, wo ich ein bisschen hell und dunkel erkennen kann. Auf dem linken Auge immer noch in der Peripherie, also ganz links außen am Rand, durchaus noch Schemen erkennen kann. Das ist aber sehr von den Lichtverhältnissen und von der Tagesform abhängig. Und das ist eine progressiv fortschreitende Erkrankung, die zur vollständigen Erblindung führen wird. Wobei keiner weiß, wie lange das geht.
Ja, haben Sie Erinnerungen an Bilder, die Sie mal gesehen haben oder an Farben oder sowas?
Also an Farben absolut. An Bilder weiß ich nicht so richtig, weil ich gefühlt die Sachen immer noch sehe. Also wenn ich weiß, da ist ein Bücherregal, dann sehe ich dort Bücher. Also muss ich mich an diese Bücher erinnern, weil wenn ich nicht weiß, dass dort ein Bücherregal ist, dann sehe ich nur irgendeine Wand. Also ja, ich habe Erinnerungen an die Bilder, wobei ich die nicht aktiv hervorrufen kann.
Und diese Schemen, die Sie erkennen, was Sie gerade geschildert haben, helfen die bei der Orientierung oder sind Sie vollkommen auf Tasten und Hören und, was weiß ich, Riechen beispielsweise? Also nehmen Sie diese Schemen gar nicht als Hilfsmittel?
Doch, ich nutze das noch sehr extrem. Ich nutze das vor allem deswegen, weil ich eben so langsam erblinde. Und wahrscheinlich, wenn jemand Schlag auf Schlag so wenig sehen könnte, könnte derjenige damit nichts anfangen. Mein Gehirn ist aber ja langsam immer weiter runtergegangen. Das heißt, ich nutze eigentlich jedes Fitzelchen, was ich erkennen kann, sehr stark. Also überwiegend im Alltag, im Sport bringt mir das eigentlich überhaupt nichts, weil sobald ich mich anstrenge, ist das auch alles weg mittlerweile. Aber im Alltag, sagen wir, man geht eine Straße entlang und es wird heller, dann weiß ich, okay, da ist das Haus wohl vorbei. Ja? Und allein solche Dinge helfen natürlich.
Sie sind 1994 in München geboren und aufgewachsen. Sie haben eine Schwester. Wie ist Ihre Familie mit dieser Krankheit? Sie sagen ja, das war schon von Kindheit an. Wie ist Ihre Familie damit umgegangen oder Sie als Familie damit umgegangen?
Ja, wir als Familie finde ich eine gute Formulierung, weil am Ende habe ja diese Behinderung nicht nur ich, sondern es betrifft alle, die mit mir zu tun haben. Meine Eltern natürlich mit einem schwerbehinderten Kind. Meine Schwester ist damit aufgewachsen. Die war am Anfang, also bis so im Kindergartenalter, der festen Überzeugung, dass alle großen Schwestern blind sind und konnte das gar nicht fassen, dass es große Schwestern gibt, die nicht blind sind. Und das zeigt, glaube ich, schon, wie natürlich wir damit umgegangen sind.
Das wollte ich gerade sagen, das zeigt, dass das eigentlich alles überhaupt gar kein Thema war. Oder ist das jetzt eine etwas vielleicht kitschige Vorstellung? Das war kein Thema, man lebte ganz normal.
Für uns war es normal, aber natürlich ist es überhaupt nicht normal. Und es war für meine Eltern sicher immer eine große Herausforderung. Meine Eltern haben sich ganz schnell um entsprechende Förderung für mich gekümmert, weil sie eben wussten, okay, ich brauche mehr Unterstützung. Ich werde anders Sachen erlernen als sehende Kinder. Und sie wissen nicht, damit umzugehen. Demnach brauchen sie Hilfe von außen. Und das ist auch mein Appell an alle Eltern, das nicht alleine schaffen zu wollen, weil es gibt einfach Menschen, die sich damit auskennen und damit hilft man den Kindern deutlich mehr, als einfach zu sagen, ja, ich erziehe mein Kind ganz normal, weil es ist halt nicht normal, nicht sehen zu können. Und wir sind natürlich sehr locker damit umgegangen und meine Eltern haben mich alles machen lassen, aber natürlich musste man das oft berücksichtigen, dass ich eben Sachen nicht kann.
Was heißt, Sie haben sich alles machen lassen? Also Sie waren mit anderen Kindern auf dem Spielplatz beispielsweise.
Ich bin mit anderen Kindern über den Spielplatz geräubert. Ich war immer auf den höchsten Klettergerüsten. Meine Mutter hat gemeint, sie würde da nie hochklettern, würde sie sehen, wie hoch das ist.
Ach so. Ach, da haben wir das von vorhin, ne? Also wenn ich wüsste, ja, wie ich die Bahn runterschieße mit Skiern, würde ich es vielleicht nicht machen. Okay.
Genau, also ich war auf jeden Fall ein Draufgängerkind und meine Eltern haben mich, die haben nicht überlegt, oh, wir haben ein blindes Kind, jetzt können wir ja nicht mehr Skifahren gehen, sondern die haben gesagt, oh, wir haben ein blindes Kind, wie können wir denn Skifahren gehen? Also ich glaube, das ist so eine Einstellungsfrage zu sagen, das ist natürlich eine Barriere oft, aber kein Hindernis in dem Sinn.
Aber Sie haben eben auch betont, also alles lernen müssen, was blinde Menschen lernen müssen, um sich in der sehenden Welt da irgendwie zurechtzufinden. Das heißt, Sie sind auf eine besondere Schule gegangen, auf eine Sehbehindertenschule und haben da dann die Brailleschrift gelernt oder sowas, ja?
Genau, also ich bin schon früh betreut worden, noch vor dem Kindergarten. Da geht es um Hand-Augen-Koordination und solche Geschichten, die eben bei sehbehinderten Kindern extra gefördert werden muss. War dann in Unterschleißheim im Sehbehindertenzentrum, erst in der schulvorbereitenden Einrichtung, also Kindergarten und dann auch dort in der Grundschule. Und als es dann darum ging, auf die weiterführende Schule zu gehen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte auf jeden Fall aufs Gymnasium und auch die Lehrer meinten, das Kind gehört aufs Gymnasium, war eben die Frage, okay, das einzige Blindengymnasium ist in Marburg, Internat, nur unter Blinden, wo ich schon mit meinen 10 Jahren gesagt habe, Niemals. Und ich wollte unbedingt endlich mit sehenden Kindern in die Schule gehen. Und meine Eltern haben dann dafür gesorgt, dass ich eben aufs Adolf-Weber-Gymnasium, eine integrative Schule, gehen konnte. Das hatte aber zur Bedingung, dass ich schon in der Grundschule gelernt habe, mit dem Laptop und den entsprechenden Hilfssoftware etc. umzugehen und auch die Brailleschrift zu erlernen, obwohl ich damals noch genug gesehen habe, um mit Vergrößerungen zu lesen und schreiben. Aber es war klar, wenn ich im Regelunterricht mitkommen möchte, dann dauert das zu lang und ist zu schwierig. Und demnach musste ich die Blindenschrift zum Glück erlernen.
Ah ja. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollten unbedingt auf eine Schule mit sehenden Kindern. Also das heißt, Sie hatten zwischendurch auf der Sehbehindertenschule dann auch keine Freunde mehr, die sehen konnten?
Doch, ich hatte außerhalb der Schule zum Glück. Ich war nachmittags betreut bei einer Tagesmutter mit einem sehenden Kind, die nun meine allerbeste Freundin immer noch ist. Und ich hatte außerhalb der Schule eigentlich nur sehende Freunde, hatte damals zwei sehbehinderte bzw. blinde Freundinnen. Und das war's. Ich hatte immer das Gefühl, das klingt jetzt total gemein im Nachgang, aber ich hatte das Gefühl, die bremsen mich. Weil mit den sehenden Kindern konnte ich in Anführungsstrichen alles machen. Ja, mit sehenden Kindern waren wir im Freibad. Da lag die Mutter halt irgendwo rum, wie bei allen anderen Kindern auch. Und die beiden sehenden Kinder haben mich halt mitgenommen. Mit drei blinde Freundinnen zusammen können das nicht. Das ist schlicht nicht möglich. Und deswegen habe ich mich immer an die Sehenden gehalten, weil ich eben dachte, okay, ich will so viel können wie die und nicht so wenig, in Anführungsstrichen, wie die anderen.
Das heißt aber auch, ihr Umfeld, also ihre Freundinnen, haben immer akzeptiert, dass sie halt nicht sehen können und sie machen aber alles mit.
Kinder sind toll, weil für die ist das wurscht. Schwierig wurde das dann natürlich in der Pubertät. Da ist das auf einmal aufgefallen. Da wurde man auf einmal für die Sehenden zur Belastung. Weil wenn man versucht, mit 15 irgendwo sich reinzuschmuggeln in einen Club, dann ist jetzt die blinde Freundin wirklich hinderlich in dem Moment. So. Und demnach sind da natürlich dann auch daraus Probleme entstanden. Aber das verwächst sich dann zum Glück ganz schnell wieder. Und ich glaube, Pubertät ist eine Phase, die für jeden schwierig ist.
Ja, jetzt lachen Sie darüber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das damals auch eine schlimme Erkenntnis war, weil die war ja auch noch weiter damit verbunden, auch mit der Erkenntnis, ich werde halt immer weniger sehen können. Das sind ja so zwei wirklich ganz schön schwierige Dinge, die Sie da verarbeiten
Auf jeden
mussten.
Fall, zumal das eine Zeit ist, wo alle anderen immer mehr können, immer unabhängiger werden. Mhm. Und da kam für mich natürlich auch die große Warum passiert mir das, Frage das erste Mal. Das, was als Kind überhaupt nicht wichtig ist, da ärgert man sich vielleicht, wenn man etwas nicht kann, aber denkt noch nicht weiter. Und in der Pubertät kommen dann natürlich diese Gedanken und da kommen dann natürlich auch Ängste dazu. Ich habe dann irgendwann eine Angststörung entwickelt. Das sind alles Sachen, da sagt man im Nachhinein, also beziehungsweise haben die Krankenkassen immer gesagt, ja, Blindheit ist jetzt kein Grund für eine Psychotherapie. Aber wenn man jetzt sich hinstellt und sagt, naja, man erblindet innerhalb von ja mittlerweile 27 Jahren langsam vor sich hin, da kann jeder, der kurz drüber nachdenkt, feststellen, naja, vielleicht gibt es da ja doch Dinge, die da vielleicht etwas belastend sind.
Ja, das haben Sie jetzt gut ausgedrückt. Das kann sich eigentlich jeder denken. Clara Klug hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit Leistungssport, der olympische Medaillen einbringen soll, muss man sehr früh anfangen. Sie haben als Kind zum ersten Mal auf Skiern gestanden, habe ich vorhin gehört, ja?
Ja, ich habe als kleines Kind auf Alpinski gestanden, so wie, ich glaube, fast jedes bayerische Kind, das die Möglichkeit dazu hat, bin ich von meinen Eltern auf Alpinski gestellt worden. Die Langlaufski kamen dann erst durch meine Grundschullehrerin dazu, in der dritten Klasse, glaube ich, ungefähr. Und das war aber lange, lange Zeit einfach Hobbysport. Immer mal eine Woche im Winter, so Skifreizeit auf Langlaufski. Und ich bin dann sehr schnell bayerische Meisterschaften mitgelaufen. Muss man aber gestehen, dass das im paralympischen Bereich auf nationaler Ebene halt quasi komplett konkurrenzlos verlief. Also ich habe sehr viele bayerische Titel, bei denen ich die einzige Starterin in meiner Altersklasse war.
Sie haben vorhin oder wir haben ja vorhin von dieser sehr belastenden Zeit gesprochen, von diesem Stress auch, den das macht und von diesem Unglück, den diese Entwicklung dann einfach auch zeitweise mit sich bringt. War Sport da ein Ausgleich für Sie?
Auf jeden Fall war es etwas, das ich konnte, das alle anderen nicht konnten. Und das war natürlich sehr hilfreich. Da habe ich noch keinen Leistungssport gemacht, sondern habe das auch immer noch sehr hobbymäßig betrieben. Aber trotzdem war es etwas. Langlaufen hat in München jetzt niemand gemacht in meinem direkten Umfeld und Biathlon schon gar nicht. Und das war halt etwas, das ich konnte. Ich habe mich in der Zeit auch sehr stark auf die Schule fokussiert, habe sehr viel gelernt. War vielleicht eine kleine Streberin, die super gerne noch extra Matheaufgaben gemacht hat, weil es mir Spaß gemacht hat. Ja, ich hatte halt auch nichts anderes zu tun.
Ja, und wie Sie gesagt haben, Spaß gemacht, eben was zu können. Ne? Also weil vieles konnten Sie dann eben doch nicht so wie andere und dann da auf der anderen Seite was können.
Genau.
Wann kam denn das mit dem Leistungssport, dass Sie dann irgendwie gesagt haben, so, ja, okay, Leistungssport, das mache ich jetzt richtig, also nicht nur hobbymäßig?
Der Sport auf einem gewissen Leistungsniveau kam eigentlich mit meinem jetzigen Guide und Heimtrainer, dem Martin Hertel, in mein Leben, der 2012 bayerischer Landestrainer geworden ist und sich zum Ziel gesetzt hat, einen Athlet, eine Athletin zu den Paralympics 2018 nach Pyeongchang zu bringen. Einfach mal als Trainer sich dieses Ziel gesetzt hat.
Ach so.
Und der kam auf mich zu, der hatte mich ein paar Jahre vorher mal bei irgendeiner Sportveranstaltung laufen sehen und hat einfach Leute durchtelefoniert und hat gesagt, hey, wie schaut's aus? Machst du mit? Ziel ist Pyeongchang 2018. Das war 2012. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin zu der Zeit immer noch zweimal die Woche in die Leichtathletikgruppe gegangen und habe mich ganz toll gefühlt. War ein Jahr vorher in den USA gewesen, habe die obligatorischen, doch fast 10 Kilo mitgebracht, die man von so einem Highschool-Jahr mit nach Hause bringt. Und war jetzt nicht die Top-Sportlerin. Und habe dann erstmal zwei Jahre lang, glaube ich, überwiegend trainiert zu trainieren mit Martin. Mhm. Bis das Ganze dann auf ein Niveau kam, wo man auch sagen konnte, hey, den nimmt man jetzt mit international.
Das heißt, Sie mussten auch richtig diese Disziplin, die notwendig ist für Leistungssport, die mussten Sie auch erst quasi erlernen. Also das war dann so eine Lebensentscheidung auf Raten, höre ich raus.
Ja, das war eine Lebensentscheidung, die ja sehr unwissend vor allem getroffen wurde. Und ich bin da immer noch oft am Kämpfen mit mir selber, weil ich eben nicht diesen Leistungssportgedanken von klein auf, also nicht wie andere, die mit 6 Jahren schon von Olympia geträumt haben. Ich glaube, ich hatte mit 6 Jahren noch keine Ahnung, dass es Olympia gibt. Das war nicht so in meinem Horizont. Und habe das eben erst erwachsen dann wirklich gelernt. Was natürlich teilweise etwas zu spät ist, könnte man sagen.
Denn jetzt, ich meine, Ihr ganzes Leben steht da, denke ich mal, unter diesem Stern Olympia, oder? Ernährung, Schlaf.
Alles, einfach alles steht jetzt noch mehr als in der Vorbereitung auf 2018. Da hat man das vielleicht noch ein bisschen lockerer gesehen, wobei auch da schon alles darauf ausgerichtet war, den Sport möglichst gut zu machen. Aber jetzt aktuell ist wirklich einfach alles darauf ausgelegt, in Peking an den Start zu gehen.
Sie müssen da ja auch mentale Stärke immer weiter trainieren. Ne? Sie haben Weltcup-Erfolge, WM-Paralympics-Medaillen, all das haben Sie ja. Aber trotzdem muss man sich ja sagen, jetzt noch stärker in die Pflicht nehmen. Warum?
Ja, vielleicht weil die Medaillen da sind, weil der Druck da ist, wieder zu liefern. Das ist, glaube ich, sehr typisch bei Biathleten, die super schießen und dann ist der Erfolg da und auf einmal irgendwie klappt es nicht mehr am Schießstand. Das sieht man ja immer wieder, auch bei den olympischen AthletInnen, und genauso ging es mir auch. Auf einmal hat nichts mehr geklappt am Schießstand, oder man trainiert und trainiert und trainiert und hat das Gefühl, man kommt nicht weiter, man tritt auf der Stelle. Mein Heimtrainer, der Martin, würde sagen, da geht Leistungssport erst los.
Wie trainiert man denn mentale Stärke? Also wie macht man das, dass man dann da aus so einem Misserfolg wieder rauskommt und wieder schießt?
Mir hilft tatsächlich ein Coach, die Maria Kress, eine ehemalige Rollstuhl-Basketballerin der Nationalmannschaft, die jetzt Coaching macht. Und mir tut es eben sehr gut, jemanden aus diesem paralympischen Zirkus zu haben. Zwar eine ganz andere Sportart, aber trotzdem hat sie selber auch eine Behinderung und hat die Leistungssporterfahrung zur Genüge. Allein mit ihr darüber zu sprechen, und natürlich gibt es dann einzelne Techniken, wobei ich glaube, dass das gar nicht so relevant ist. Da muss jeder sein eigenes finden, was ihm hilft. Ob das jetzt Mantren sind, die man sich vorspricht, ob man visualisiert, was da passiert. Ja, oder ob man einfach nur mal mit jemandem drüber spricht, was da passiert ist in dem Wettkampf, der nicht so lief. oder wie auch immer. Manche machen das mit sich alleine aus. Ich bin jemand, ich brauche da irgendwie von außen jemanden, der mir unter die Arme greift. Ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden.
Clara Klug ist eine nahezu blinde Frau, eine erfolgreiche Biathletin. Frau Klug, ich freue mich ja immer, wenn jetzt in den letzten Jahren, ist mir jedenfalls aufgefallen, die Fernsehtrailer, mit denen die Paralympics beworben werden, die sind eigentlich genauso ja, cool, sage ich mal, wie die der Olympischen Spiele. Wie empfinden Sie das Interesse an den Paralympics?
Ja, da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr viel getan. Wir haben überhaupt viel mehr Sendezeit, zumindest bei Paralympischen Spielen. Was die Sendezeit dazwischen angeht, in den 4 Jahren, ist das sicher noch ausbaufähig. Ich freue mich immer, wenn ich einfach mal in den ganz normalen Radionachrichten höre, ja, und hier beim Weltcup hat XYZ im Paraweltcup, im Ski, was weiß ich was, den 3. Platz belegt. Weil das sind so Informationen, die bei den olympischen Athleten den ganzen Winter durch immer wieder kommen und wo man die Leute einfach auf dem Schirm hat. Bei uns wird aber am Ende, wenn überhaupt, über die Weltmeisterschaften berichtet und über die Paralympics, aber über Weltcups, geschweige denn Rennen darunter, wird sowieso irgendwie nicht berichtet. Das ist ausbaufähig, aber ja, das Interesse ist auf jeden Fall gestiegen und die allgemeine Bevölkerung weiß mittlerweile zumindest, dass das alles Leistungssport ist.
Und was die allgemeine Bevölkerung sich aber immer wieder fragt, kann man von seinen Erfolgen im Sport eigentlich leben, vor allem als Parasportlerin?
Also anders als bei den olympischen Athleten, zumindest im Biathlon weiß ich, gibt es bei uns keine Prämien im Weltcup, geschweige denn Startprämien, wie es beim IBU teilweise gängig ist. Für mich ist die Bayerische Polizei die große finanzielle Stütze, die mich in dem dualen Förderprogramm der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei aufgenommen hat 2019 und ich dort gleichwertig mit den olympischen AthletInnen gefördert werde, einfach als Angestellte der Bayerischen Polizei, was natürlich eine unglaubliche finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, was bedeutet, dass ich mir über ja, jeden kleinen Cent, den man irgendwo sammelt, keine Gedanken mehr machen muss. Die meisten paralympischen Athleten finanzieren sich aber darüber, dass sie Teilzeit arbeiten, was natürlich eine absolute Doppelbelastung ist, wo die meisten olympischen Athleten sagen würden, ja, wie soll ich denn noch bitte arbeiten? Wo wir sagen, ja, wir arbeiten Teilzeit, machen den Sport und sind aber übrigens noch behindert. Da wird die Absurdität klar. Was Sponsoren angeht, ist es natürlich auch, ja, wenig Sendezeit heißt wenig Sponsoren, heißt wenig Sendezeit, wenig Aufmerksamkeit.
Und die Spirale geht immer weiter, genau.
Genau. Ja, das sind natürlich Punkte, die ausbaufähig sind. Die Bayerische Polizei ist da ein absoluter Vorreiter, um eben diese duale Karriereförderung etwas voranzupushen.
Sie sind bei der Bayerischen Polizei Computerlinguistin.
Das ist richtig. Ich bin studierte Computerlinguistin. Ich bin angestellt bei der Bayerischen Polizei als IT-Fachkraft.
Ah ja, genau. Und das wird dann auch der Beruf sein, den Sie fortführen, wenn irgendwann der Sport nicht mehr ganz im Vordergrund stehen kann, nehme ich mal an. Ne?
Das würde ich gerne machen, ja.
Das, was Sie jetzt so erzählt haben, da klingt immer wieder an. Also so Inklusion ist ja, denke ich, etwas, worüber Sie auch Ihr ganzes Leben auch nachdenken, was Sie uns auch erzählt haben mit dem, auf welche Schule gehe ich. Also Inklusion heißt eben, ja, jeder wird in dem gesehen, was er mitbringt, was er kann. Wertschätzung von allen, wie weit sind wir da? Erstmal im Sport vielleicht, aber dann auch in der Gesellschaft. Was denken Sie?
Ich würde es andersrum aufziehen. Ganz gesellschaftlich gesehen sind wir ein gutes Stück weiter als vor 10 Jahren. Das kann man auf jeden Fall sagen, da diese Themen gerade einfach sehr im Vordergrund stehen. Mhm. Gleichberechtigung auf allen Ebenen und natürlich auch Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen. Inklusion ist für mich aber kein Endzustand. Wir werden nie Inklusion erreichen, weil Inklusion auch etwas sehr, sehr Individuelles ist. Und ich glaube, es geht mehr darum, Inklusion in den Alltag einzubauen, sich zu überlegen, wie beeinflusse ich mit meinem Handeln die anderen? Ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mich heute früh sehr geärgert, weil mal wieder 4 dieser fürchterlichen E-Roller direkt vor meiner Haustür geparkt sind, kreuzknubbelig über den Bürgersteig. Jetzt bin ich da heute früh erstmal dagegen gestoßen, als ich ja schon wissenderweise einen großen Bogen gehen wollte, aber trotzdem halt noch mehr Roller da standen als sonst. Da kommt aber auch keiner mit dem Kinderwagen durch. Ja, also das ist ja etwas, was uns alle betrifft und nicht nur mich. Das heißt, ich finde, dass Inklusion mehr damit zu tun hat, zu reflektieren, wie verhalte ich mich und wie beeinflusst das die anderen. Inklusion im Sport ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Da geht es los im Schulsport. Wie weit können Kinder mit Behinderung integriert werden in den normalen Schulsport? Wie weit können wir vielleicht von dem Lehrplan auch einfach abweichen und sagen, hey, wir haben ja zwei Kinder, die können nicht Fußball spielen. Müssen wir jedes Mal Fußball spielen zum Aufwärmen? Können wir nicht auch eine andere Sportart finden, wo alle in der Klasse partizipieren können? Oder stellen wir uns hin und sagen, nee, die zwei Kinder haben extra Sport. So habe ich es noch erlebt in der Schule. Das wird vielleicht auch von Schule zu Schule, von Bundesland zu Bundesland natürlich anders laufen. Und ja, die Inklusionsfrage im Leistungssport ist dann nochmal eine ganz andere, weil wir ja auch einfach ganz klar sagen müssen, wenn wir die Paralympics in die Olympischen Spiele integrieren, dann kommen die Paralympics sicher nicht gut weg dabei. Das sind einfach zu viele Menschen, das ist zu viel Aufwand für alle Seiten und am Ende macht es das wahrscheinlich nicht besser.
Also Sie wären dafür, dass es weiter getrennt bleibt, die beiden Wettkämpfe?
Aktuell ja. Ich wäre aber auch dafür, dass wenn es Sportler gibt, die sagen, sie wollen unter bestimmten Bedingungen an einem fairen Wettkampf der Olympischen Spiele teilnehmen, dass das auch möglich sein muss.
Die Biathletin Clara Klug setzt all ihre Energie momentan in die Vorbereitung zu den Paralympics in Peking. Im März 2022 wird soweit sein. Frau Klug, das Erlebnis Olympia. Wie viel Gemeinschaft, wie viel Landeserfahrung wird da wohl in China möglich sein?
Ja, wahrscheinlich werden das ganz andere Spiele oder mit Sicherheit werden das ganz andere Spiele, als ich in Pyeongchang erleben durfte. Wie genau das wird, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass wir sie durchführen können und bin da recht guter Dinge. Und am Ende geht es um die Wettkämpfe. Was wir da vor Ort jetzt groß mitkommen, ist wirklich nebensächlich. Ich bin heilfroh, wenn wir das Ganze einfach über die Bühne kriegen, trotz dieser Pandemiesituation.
Aber die Erinnerungen an Pyongyang sind offenbar noch ganz, ganz große und tolle auch an Südkorea, ja?
Natürlich sind die Erinnerungen daran ganz besonders toll, vor allem wenn man die Medaillen immer mal wieder in die Hand nimmt. Aber auch da muss ich gestehen, dass ich von dem Land selber nicht wahnsinnig viel mitbekommen habe. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie jemand, der aus Businessgründen zu Messen in der ganzen Welt reist. Man sieht am Ende das Hotel, die Messehalle und den Flughafen und ähnlich ergeht es uns Sportlern ja auch meistens.
Welche Medaillenhoffnungen haben Sie für Peking?
Ich mache mir da erstmal überhaupt keine Hoffnung. Am Ende steht der große Traum Gold. Ob das in Peking soweit sein wird, ich gebe alles und dann schauen wir, was bei rumkommt.
So, und jetzt sind Sie ja auf dem Weg ins Trainingslager. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für Peking. Der Para-Biathletin Clara Klug. Dankeschön für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.